Mit dem Thema Denken und Fühlen mit dem Körper, was ist Embodiment? Sie denken über ein sehr ärgerliches Thema nach und sprechen es dann aus, während sie ganz stark lächeln. Und siehe da, der Ärger verschwindet. Oder sie ballen die Faust und schon hat der Ärger sie im Griff, mit ihm die ärgerlichen Gedanken. Der Körper ist also mit unserem Denken eng verbunden. Er kann Gedanken, Empfindungen evozieren. Wenn wir uns körperlich hängen lassen, signalisieren wir damit, wir sind schlecht drauf, haben depressive Gedanken. Diesen Zusammenhang nennt man Embodiment. Das ist auch eine noch relativ junge Forschungsrichtung, die auch die Psychotherapie stark beeinflusst. Wie dieser Einfluss genau aussieht, was Embodiment ist, das sagt Ulfric Geuter, Psychotherapeut und Psychoanalytiker aus Berlin.
Vielleicht haben Sie gerade einen Stift zur Hand. Wenn ja, könnten Sie einmal folgendes Experiment machen. Sie klemmen den Stift zwischen Ihre Zähne und zwar so, dass die Spitze nach vorne weist. Beobachten Sie, wie Sie dabei Ihre Mimik empfinden. Vielleicht kommt Ihnen auch ein Gedanke in den Sinn oder Sie bemerken ein Gefühl. Ich lasse Ihnen ein bisschen Zeit. Beobachten Sie es noch ein wenig. Nun nehmen Sie den Stift kurz in die Hand und klemmen ihn dann in der gleichen Haltung zwischen Ihre Lippen. Und Sie beobachten wieder, wie verändert sich meine Mimik, fühle ich mich in einer bestimmten Weise, vielleicht anders als vorher. Möglicherweise kommen Sie auf andere Gedanken. Sie können es später noch einmal ausprobieren, weil ich Ihnen nun erzählen möchte, dass Sie gerade etwas Ähnliches gemacht haben, wie die Versuchspersonen in einem berühmt gewordenen Experiment, das Psychologen vor über 20 Jahren durchführten. In diesem Experiment betrachteten die Versuchspersonen Cartoons. Die Hälfte von ihnen hielt dabei einen Stift zwischen den Zähnen, die andere Hälfte zwischen den Lippen, so wie vorhin beschrieben. Anschließend sollten die Versuchspersonen auf einem Bogen ankreuzen, wie lustig sie die Cartoons fanden. Das verblüffende Ergebnis, wer den Stift zwischen den Zähnen festhielt, fand die Cartoons lustiger. Der Grund ist einfach. Wird der Stift zwischen den Zähnen gehalten, aktiviert dies die Lachmuskulatur. Ihn zwischen den Lippen zu halten, hemmt hingegen die Muskeln, die wir zum Lächeln mit dem Mund benötigen. Da wir die Lippen auch dann aufeinander pressen, wenn wir wütend sind und dabei nichts oder noch nichts sagen, kann es auch sein, dass man beim Halten des Stifts zwischen den Lippen unwillkürlich den Augenbrauenrunzler leicht anspannt, einen Muskel, der die kleinen senkrechten Falten oberhalb der Augen erzeugt, und bei Ärger aktiviert wird. In einem anderen Experiment manipulierten Psychologen die Körperhaltung von Versuchspersonen unter dem Vorwand, Arbeitsmöbel ergonomisch zu testen. Eine Gruppe stand dabei in einer aufrechten Haltung, eine andere in einer gekrümmten. Gleichzeitig wurden sie fiktiv für das, was sie taten, gelobt. Personen, die das Lob in aufrechter Haltung empfingen, waren bei einem anschließenden Test stolzer auf ein gutes Abschneiden bei ihrer Aufgabe als Personen, die dasselbe Lob in einer gekrümmten Haltung erhielten. In einem weiteren Experiment erzählten Menschen je nach Körperhaltung unterschiedliche Geschichten zu einem mehrdeutigen Bild. Kleine Manipulationen der mimischen Muskulatur oder der Körperhaltung haben also einen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Und nicht nur das, sie bestimmen mit darüber, wie wir denken. Embodiment heißt das Schlagwort einer neuen Richtung in der psychologischen Forschung. Der Begriff ist schwer zu übersetzen. Wörtlich heißt er Einkörperung. Man könnte auch Verkörperung oder im Körper sein sagen. Kognitive Operationen, Akte des Denkens und der Vorstellung sind eng mit dem Körper verbunden. Der US-amerikanische Psychologe Raymond Gibbs schreibt, dass visuelle Rotation, das heißt etwas in der Vorstellung zu drehen, als kognitiver Vorgang mit der Fähigkeit verknüpft ist, motorische Prozesse geistig vorwegzunehmen. Auch Neurowissenschaftler verweisen darauf, dass das Gehirn auf den Körper angewiesen ist. Sein berühmt gewordenes Buch Descartes Irrtum beginnt der Hirnforscher Antonio Damasio mit der Geschichte des Eisenbahnarbeiters Phineas Gage. Ihm war bei einer Sprengung eine Eisenstange so durch den Kopf geschossen, dass sie durch die linke Wange eintrat, den vorderen Teil seines Gehirns durchquerte und an der Schädeldecke wieder austrat. Nach dem Unfall blieben Gages geistige und sprachliche Fähigkeiten erhalten. Auch konnte er sich weiter wie gewohnt bewegen. Aber er wurde launisch, respektlos, wankelmütig und halsstarrig. Sein Charakter verfiel. Außerdem war er unfähig, sich zwischen Alternativen zu entscheiden. Durch den Unfall nämlich war der orbitofrontale Kortex, ein Teil des präfrontalen Kortex, verletzt worden, ein hinter der Stirn liegender Teil der Großhirnrinde. Dort aber laufen Informationen aus dem limbischen System zusammen, einem Verbund tiefer liegender Hirnstrukturen, mit dessen Hilfe wir auf emotionale Weise Ereignisse bewerten. Wir können zum Beispiel noch so viele rationale Gründe anführen, warum wir lieber in der Türkei als auf Mallorca Urlaub machen. Wenn wir aber entscheiden, was wir tun, richten wir uns nach den Gefühlen, die über das limbische System vermittelt werden. Und diese lesen wir nach einem Begriff von Damasio an somatischen Markern ab. Ein wohliges Strömen, ein Drücken hier, ein Gefühl von Wärme dort, ein Kitzeln, Schauern oder Kribbeln, ein Kneifen im Magen, Schmetterlinge im Bauch, ein sattes Gefühl in der Brust, das sind die Signale, die uns Entscheidungen treffen lassen. Das Gehirn ist auf die Informationen aus dem Körper angewiesen. Nehmen wir das Beispiel, dass ich zu Hause an meinem Schreibtisch darüber nachdenke, ob ich den Satz, den ich mir gerade für diesen Vortrag überlegt habe, für richtig halte oder nicht. Das kann ich nicht rein gedanklich beurteilen. Ausschlaggebend für meine innere Antwort ist eine Empfindung, die ich diffus in meinem Brust- und Bauchraum bemerke. Nein, diese Formulierung gefällt mir noch nicht, sie stimmt noch nicht ganz oder ja, der Satz klingt gut. Bemerke ich ein Missempfinden, beginne ich weiter nachzudenken, bis ich meinen Gedanken klar habe und der Bauch meldet, ja, so stimmt der Gedanke, so sitzt die Formulierung, so ist es gut. Der Geist ist also grundlegend mit dem Körper verbunden. Das ist die theoretische und philosophische Annahme, für die heute der Begriff Embodiment und der Begriff des Embodied Mind stehen. Neben dieser philosophisch-theoretischen Ebene wird der Begriff Embodiment noch auf zwei weiteren Ebenen verwendet. Der Sozialpsychologe Lawrence Barsalou benutzt ihn für körperliche Zustände, Haltungen, Gesten wie zum Beispiel Bewegungen der Hände oder Arme und Gesichtsausdrücke, die in sozialen Interaktionen zwischen Menschen von Bedeutung sind. Auf dieser beschreibenden Ebene forschen Psychologen unter dem Stichwort Embodiment, wie in den eingangs geschilderten Experimenten, darüber, inwieweit Zustände, Haltungen und Ausdruck des Körpers Denken und Fühlen bestimmen. Schließlich spricht man von Embodiment auch in der Psychotherapie. Körperpsychotherapeuten, das sind Psychotherapeuten, die mit der Wahrnehmung und dem Ausdruck des Körpers arbeiten, bezeichnen zuweilen als Embodiment, dass der Patient lernen soll, sich selbst über den eigenen Körper mehr wahrzunehmen, sich körperlich mehr mitzubekommen, zu spüren, was in ihm vorgeht, um so sich selbst mehr zu erkennen. Oder auch, dass der Therapeut, während er mit dem Patienten arbeitet, seine eigenen körperlichen Empfindungen beobachtet, um diese als Resonanzphänomene zu nutzen. Seinen eigenen Körper also als einen Klangkörper, der auf die Schwingungen des Patienten reagiert. Zu letzterem gebe ich Ihnen ein für mich sehr eindrückliches Beispiel aus meiner psychotherapeutischen Arbeit. Ein Patient erzählte mir in unserem ersten Gespräch einiges über sein Befinden und ich hatte nicht das Gefühl, dass er mir etwas verschwieg. Aber je mehr ich ihn auf mich einwirken ließ, desto mehr erfasste mich eine Empfindung, als würde mein Hals eingeschnürt. Schließlich fragte ich ihn unmittelbar, ob er einmal versucht habe, sich aufzuhängen. Er schaute mich an und sagte, das hat mich noch nie jemand gefragt. Er war vorher länger bei einer Krisenberatung gewesen. Dann erzählte er, wie er mehrere Male mit einer Schlinge um den Hals länger auf einem Stuhl gestanden, ihn aber doch nicht weggestoßen hatte. Doch bevor ich auf Embodiment in der Therapie weiter eingehe, möchte ich Ihnen noch mehr von der psychologischen Forschung nahebringen. In der Psychologie hat sich die Ausdruckspsychologie schon lange mit einer Richtung des Zusammenhangs zwischen Körper und Seele befasst, und zwar damit, wie sich Seelisches im Ausdruck des Körpers kundtut, in Mimik, Gestik und Haltung, also mit dem beseelten Körper, dem Mindful Body. Wir erkennen basale Gefühle wie Zorn, Freude, Ekel, Überraschung, Trauer und Angst im Gesicht eines Menschen. In jüngerer Zeit aber wenden sich Forscher vermehrt der umgekehrten Frage zu, nämlich wie Körperhaltungen und Gesichtsbewegungen Gedanken und Gefühle bestimmen. Sie beschäftigen sich also mit dem Embodied Mind, den Wirkungen des Körpers auf das Mentale. Psychologen zeigten zum Beispiel in Experimenten, dass Versuchspersonen Unterschiede in der Armposition von Figuren auf Fotos dann besser erkennen konnten, wenn sie während des Experiments ihren eigenen Arm bewegten. Bewegung unterstützte also das Erkennen. Wenn Versuchspersonen einen humorvollen Text lesen, erinnern sie ihn nachher besser, wenn sie beim Erinnern lächeln. Ärgererzeugende Textpassagen erinnert man besser, wenn man dabei die Stirn runzelt. In der Körperpsychotherapie werden solche Zusammenhänge genutzt. Erinnerungen werden zum Beispiel leichter ausgelöst, wenn man denjenigen Affekt wachruft, der in einer früheren Situation dominierte. Ein Patient von mir, der in einer Militärschule einer Diktatur sozialisiert wurde, träumte einmal von Soldaten, die mit ihren Bajonetten auf Menschen einstechen. Zu dem Traum hatte er kein Gefühl. Als er aber in der Therapie körperlich in die Rolle eines Soldaten aus diesem Traum schlüpfte, spürte er erschüttert in seinen Armen und Händen, wie eine jugendliche Lust am Töten wach wurde. Auf der Schule hatte man sie das Töten gelehrt. Psychologen verändern in ihren Experimenten die Gefühle und Gedanken von Versuchspersonen oft, indem sie sich der Hilfe einer Tarngeschichte bedienen. Sie sagen zum Beispiel, es gehe ihnen darum, den Zusammenhang zwischen elektrischem Hautwiderstand und Muskelpositionen zu testen. In Wahrheit aber wollen sie durch die Versuchsanordnung Menschen nur in eine aufrechte oder eine gebeugte Haltung bringen. Anschließend folgt ein zweites Experiment, mit dem das Durchhaltevermögen bei Puzzleaufgaben getestet wird. Und die eigentliche Frage ist, wie wirkt sich die Körperhaltung im ersten Experiment auf das Durchhaltevermögen im zweiten Experiment aus? Sie ahnen schon die Antwort. Wer vorher aufrecht saß, konnte nachher länger durchhalten. In einem anderen Experiment konnten Personen, die ihre Arme über der Brust verschränkt hielten, beharrlicher Denkaufgaben lösen als Personen, die die Arme an die Hüften anlegten. Wer in einem Experiment, dessen Absichten verdeckt werden, eine Haltung der Angst einnimmt, empfindet nachher mehr Angst. Psychologen in Japan ließen im Labor ihre Versuchspersonen unter einem Vorwand eine Zeit lang in einer gebeugten Haltung stehen. Das brachte die Menschen in eine gedrückte Stimmung. In einem weiteren Experiment reichte es für den gleichen Effekt aus, nur den Blick nach unten zu richten, ohne die Haltung zu verändern. Gleichzeitige Aufnahmen der Sauerstoffversorgung des Gehirns zeigten, dass bei einer aufrechten Körperhaltung das im Präfrontallappen zirkulierende Blut mehr Sauerstoff enthielt. Solche Zusammenhänge sind dem Alltagsverstand nicht unbekannt. Charles Schulz, der Zeichner der Peanuts, macht es uns vor. In einem Cartoon zeichnet er Charlie Brown mit hängendem Kopf und hängenden Schultern. Dazu lässt er ihn sagen, dass es bei einer Depression ganz schlecht ist, sich aufzurichten, weil es einem dann besser geht. Man muss seinen Kopf hängen lassen, wenn die Depression ein bisschen Spaß machen soll, meint Charlie Brown. Die Psychiatrie weiß um die Zusammenhänge zwischen Körper und seelischem Befinden seit alters her. Vor über 100 Jahren beschrieb der Psychiater Emil Kraepelin depressive Patienten so: Der Kopf ist gesenkt, der Rücken gebeugt und der ganze Körper nach dem Gesetze der Schwere in sich zusammengesunken. Heutzutage wird immer mehr gemessen und getestet und so schaut man die Kranken weniger an. Psychische Krankheiten aber sind Veränderungen in den Vitalfunktionen. Wir erkennen sie daher auch daran, wie uns ein Mensch körperlich gegenübertritt. Experimentell wurde auch erforscht, dass Körperbewegungen das Verständnis dessen, was man hört, fördern oder stören können. Versuchspersonen sollen auf einen Knopf drücken, wenn sie einen Satz verstanden haben. Manche müssen dabei die Hand auf den Körper zubewegen. Andere vom Körper weg. Das Folgende werden Sie leicht nachvollziehen, wenn Sie beim Zuhören Ihre Hand in der beschriebenen Art bewegen. Bewegt man die Hand zum Körper hin und hört dabei den Satz »Du hast List die Geschichte erzählt«, wird er langsamer verstanden. Bewegt man bei diesem Satz die Hand vom Körper weg, also von der Person zu Liz, wird der Satz schneller verstanden. In einem Experiment sollten Versuchspersonen ihnen unbekannte, neutrale chinesische Schriftzeichen betrachten, während sie ihren Arm entweder von unten aufwärts einer Annäherungsbewegung entsprechend oder von oben abwärts einer Abstoßungsbewegung entsprechend gegen eine Tischplatte drückten. Unter der ersten Bedingung wurde der vermutete Inhalt der Schriftzeichen positiver bewertet. Auch Eindrücke, die uns über den taktilen Sinn, den Sinn für Berührungsreize erreichen, wirken sich auf unsere Wahrnehmung aus. In einem Experiment bewerteten Versuchspersonen eine Interaktion mit anderen Menschen als schwieriger, wenn sie dabei einen rauen Gegenstand in der Hand hielten. Berührten sie einen glatten Gegenstand, empfanden sie die Interaktion als leichter. In der klinischen Arbeit beobachten wir, ob Körpersprache und Wortsprache kongruent oder inkongruent sind, also ob sie miteinander übereinstimmen oder nicht. Zum Beispiel sagt eine Patientin mit einer nach außen gerichteten, abweisenden Handbewegung: Ich sage ja meinem Mann immer, wir müssen einfach mehr zusammen machen. Das kann Ausgangspunkt der Exploration einer Inkongruenz zwischen ihrer Geste und ihren Worten sein. Denn an der Kongruenz oder Inkongruenz zwischen der Sprache auf der einen Seite, der Körpersprache und den Körperempfindungen des Patienten auf der anderen, können wir erkennen, ob er mit dem übereinstimmt, was er sagt. Dann verwenden wir den Begriff Embodiment auf der dritten der drei genannten Ebenen, in einem klinischen Sinn für einen Prozess, in dem der Patient in seinem Erleben sich mehr mit seinen körperlichen Empfindungen verbindet. Ein Beispiel. Eine Patientin spricht in einem Rollenspiel ihren Vater auf dessen Demütigungen an. Dabei nimmt sie spontan eine gebeugte Körperhaltung ein. Dann haben wir eine Kongruenz zwischen der Sprache der Worte und der Sprache des Körpers. Nun können wir ihr Erleben über die Worte oder über den Körper verändern. Nutzen wir den Körper, wird sie beispielsweise angeleitet, den Dialog mit ihrem Vater in einer aufrechten Haltung, das heißt mit nach oben gezogener Wirbelsäule zu führen und dann die Unterschiede gegenüber der anderen Haltung in ihrem Erleben zu beobachten. Auch an der Stimme zeigt sich der Zusammenhang zwischen Körper und Gefühl. Das ist nicht verwunderlich, denn über 100 Muskeln sind beteiligt, um die Stimme zu erzeugen. Wie sie klingt, hängt daher davon ab, ob die Muskeln gelöst oder verspannt sind, ob wir offen oder verschlossen sind und wie wir atmen. Nur ein beweglicher Brustkorb kann die Gefühle des Herzens in der Stimme erklingen lassen. Ein harter Brustkorb hingegen verhindert weiche Gefühle. Muskelspannung verändert die Stimme. Sie wirkt schreiend oder gepresst oder verstummt, wenn die Brustmuskulatur verhärtet ist. Eine Flüsterstimme geht mit einer Längsspannung der Stimmbänder und einem Schließen der Stimmritze einher. Bei einer mit dem Atem verbundenen Stimmgebung dagegen sind alle Muskeln gelöst. Verändern wir nun körperlich die Intonation der Stimme, verändern sich die Gefühle, die wir erleben. Empirische Forschungen zeigen, dass sich ein Gefühl verstärkt, wenn wir es stimmlich kräftiger ausdrücken. Das entspricht der Alltagserfahrung, genauso wie der umgekehrte Zusammenhang. Wir fordern einen übererregten Menschen auf, herunterzukommen und erst einmal leiser zu sprechen, damit sich seine Gefühle beruhigen. In einem Experiment wurden Versuchspersonen dazu angehalten, ein ärgerauslösendes Thema langsam und mit weicher Stimme zu besprechen. Sie fühlten sich weniger ärgerlich und ihr Herzschlag wurde langsamer. Wer dagegen laut und schnell sprach, wurde ärgerlicher und erregter. Auf die Psychotherapie übertragen, ist ein Patient übererregt oder ist die Empfindung eines Gefühls zu schwach, lässt sich über den stimmlichen Ausdruck oder auch über andere Ausdruckskanäle die Intensität seiner emotionalen Erregung regulieren. Drei US-amerikanische Embodiment-Forscher haben vorgeschlagen, man solle einen finsteren Gesichtsausdruck aufsetzen oder diejenigen Muskeln aktivieren, mit denen man eine Faust ballt, wenn man willentlich Ärger herbeiführen wolle. Das mag der experimentellen Psychologie neu vorkommen. In der Körperpsychotherapie ist es eine geläufige Technik, über den Körper Gefühle anzustoßen, indem man den körperlichen Ausdruck des entsprechenden Gefühls einnimmt. Die klinische Erfahrung und die experimentelle Forschung kommen jedenfalls in einem Punkt zusammen, der den philosophisch-theoretischen Kern des Embodiment-Konzepts ausmacht. Körperliches formt unser Denken und Fühlen. Nun stellt sich eine Frage: Wie fühlen wir eigentlich mit dem Körper? Der Hirnforscher Antonio Damasio gibt darauf folgende Antwort: Emotionen beruhen auf Kartierungen von Körperzuständen im Gehirn. Sie werden über die somatischen Marker wahrgenommen, von denen ich anfangs bereits gesprochen habe. Emotionsbezogene somatische Signale gehen von den Muskeln, Gefäßen oder Organen an das Gehirn. Das Gehirn registriert als Wohlbefinden, wenn sich die Blutgefäße weiten, als Unwohlsein, wenn sich die glatte Muskulatur in den Gefäßen oder in der Darmwand zusammenzieht. Es registriert auch lokale pH-Werte, die den sauren oder basischen Zustand einer Körperflüssigkeit mitteilen oder den Blutzuckerspiegel. Die Fähigkeit, all dies in unserem Inneren wahrzunehmen, bezeichnet man als interozeptiven Sinn. Von der Bewusstheit über diese Innenwahrnehmungen hängt die emotionale Bewusstheit ab. Die Fähigkeit, mittels Emotionen die Welt mitzubekommen, ist an das körperliche Spüren gebunden. Locked-in-Patienten empfinden keinen Schrecken und keine Unruhe ob ihres Zustands mehr. Denn bei ihnen kommen keine Signale vom Körper mehr an. Vom Hals an abwärts Gelähmte jedoch können emotional empfinden, weil bei ihnen das Feedback der Mimik über den Trigeminusnerv im Gesicht noch funktioniert. Wie unmittelbar die metaphorische Sprache für emotionales Erleben mit realen körperlichen Vorgängen zusammenhängen kann, zeigt ein Experiment mit Paaren, denen bei emotional bewegenden Gesprächen physiologische Maße abgenommen wurden. Je mehr Blut unter größerem Druck in die Peripherie strömte und je wärmer die Hände waren, desto eher sprachen die Beteiligten von Hitze oder Druck. Wir sprechen ja auch davon, dass uns etwas unter die Haut geht. Anderes perlt an uns ab, dann empfinden wir keine Reaktionen in unserer Haut. Oder es lässt uns kalt. Auch das ist ein metaphorischer Ausdruck für eine Körperempfindung. Neben dem interozeptiven Sinn gibt es einen weiteren Selbstsinn. Der propriozeptive oder kinästhetische Sinn informiert uns jederzeit über die Lage und die Stellung des Körpers im Raum. Wenn die Propriozeption verloren geht, ein äußerst selten einmal beobachtetes neurologisches Krankheitsbild, weiß ein Patient nicht mehr, wo er sich körperlich im Raum befindet und wie er sich bewegen soll. Auch der propriozeptive Sinn teilt uns Bedeutungen mit. Nehmen wir das Beispiel, dass ein Patient nicht richtig weiß, was er gegenüber anderen Menschen empfindet. In einer körpertherapeutischen Gruppe einer psychosomatischen Klinik laufen dann beispielsweise die Patienten durch den Raum und versuchen zu spüren, zu wem es sie hinzieht oder wem sie ausweichen möchten. Indem ich mich so etwas aufmerksam frage, spüre ich mein Verhältnis zu meiner Umgebung, und zwar in Hinsicht auf eine grundlegende Frage jeder emotionalen Bewertung der Welt. Was ist mir angenehm und was ist mir unangenehm? Oder welchem Menschen möchte ich nahe sein und wem möchte ich lieber nicht begegnen? Emotionen regeln immer auch den räumlichen Bezug zwischen einem Subjekt und einem Objekt. In der Emotionspsychologie spricht man von Lokomotionswünschen. Ich möchte zu jemandem oder zu etwas hin. Ich möchte davon weg. Ich möchte, dass es von mir wegkommt. Eine Bewegung auf ein Objekt zu bahnt beispielsweise Neugier. Kommt der Wunsch hinzu, das Objekt auf sich zuzubewegen, deutet das auf Freude. Will man das Objekt wegstoßen, auf Wut. Bei Ekel soll ein Objekt aus der Nähe entfernt oder aus dem Körper ausgeschieden werden. Bei Angst soll sich der Abstand zwischen Subjekt und Objekt durch eine Bewegung eines der beiden vergrößern. Diese Tendenzen lassen sich in einer Psychotherapie über die Bewegungsimpulse von Patienten sondieren. Der Körper führt einen dann oft von selbst. Sich zuwenden, sich abwenden, gegen etwas angehen. Spürt ein Mensch deutlich einen körperlichen Impuls, wird ihm klarer, was er einer Situation oder einem anderen Menschen gegenüber denkt und fühlt. Der Geist teilt sich dabei im Körper mit. Richtiger wäre es wohl zu sagen, dass sich der Mensch mitteilt. Denn das geistige, seelische und körperliche Leben sind nur Aspekte des ganzen Wesens. Formulierungen wie diejenige, das Seelische oder Geistige, das Mentale drücke sich im Körper aus oder der Körper im Geist, bleiben leicht einer dualistischen Sicht verhaftet, die trennt, was zusammengehört, um es dann nachträglich zusammenzufügen. Fühle ich mich in einem Experiment deprimiert, weil ich körperlich eine gebeugte Haltung einnehme? Oder ist das Gefühl in der Haltung schon enthalten? Wasser, das einen Fluss entlang fließt, kann der Chemiker hinsichtlich seiner molekularen Struktur, der Physiker hinsichtlich seiner Strömungseigenschaften, der Biologe hinsichtlich der im Wasser enthaltenen Mikroorganismen untersuchen. Und den Umweltforscher interessiert vielleicht, ob genügend Schwemmland in den Flussauen vorhanden ist. Das Wasser bleibt immer dasselbe. Nur betrachtet es jeder Wissenschaftler aus der Perspektive derjenigen Fragen, die er beantworten will. Nicht anders ist es mit dem Menschen. Der Anatom studiert den Aufbau des Körpers, der Physiologe die Körperfunktionen, der Psychologe die psychischen Prozesse. Aber die Strukturen und Funktionen eines lebendigen Körpers sind untrennbar mit der Lebensgeschichte verbunden und die psychischen Prozesse untrennbar mit dem Körper und seiner Geschichte. Und noch etwas. Der Geist ist nicht nur embodied, sondern auch embedded. Er gehört nicht nur zu einem Körper, sondern er ist auch eingebettet in ein Umfeld. Was wir denken und fühlen, entsteht in einem Bezug zu den Menschen und der Umwelt. Was zusammengehört, können wir aber als getrennt erleben. Vielfach zum Beispiel haben Patienten das Problem, dass sie gar nicht wissen, was seelisch mit ihnen los ist. Sie haben vielleicht ein körperliches Symptom und von diesem hätten sie gerne, dass es verschwindet. Die Spannung im Nacken, der Druck im Bauch, die Enge um das Herz. Dann möchten sie, dass ein Arzt oder auch ein Psychotherapeut etwas dagegen tut. Manchmal aber sprechen solche Symptome sozusagen körperlich für etwas, dessen sich der Patient nicht bewusst ist. Nicht bewusst werden will oder bewusst werden kann, weil es ihn zu sehr ängstigt. In der Psychotherapie bezeichnen wir dies als Alexithymie, ein griechisches Wort, das wörtlich bedeutet, dass man seine Gefühle nicht lesen kann. Eine Patientin beispielsweise leidet an Magenbeschwerden und hohem Blutdruck. Über ihre Kindheit sagt sie, ich habe gelernt, Tränen zu unterdrücken oder heimlich unter der Bettdecke zu weinen. Ihre Eltern hatten sich scheiden lassen, als sie 7 war. Sie durfte den Vater nicht sehen. Darüber zu sprechen war ein Tabu. Sie schwor sich, nie vor den Augen der Mutter zu weinen. Als Kind hatte sie keine Chance bekommen, ihre Emotionen zu verarbeiten. So schied sie die ganze Trauer und Wut aus ihrem Erleben aus und spaltete sie ab in den Körper. Fachleute nennen ein solches Abspalten Dissoziation. Wird dann das Symptom im Körper bekämpft, zum Beispiel mit Beta-Blockern ein schmerzendes Herz, setzt sich das Leiden fort ohne Lösung. Die Psychotherapie schlägt einen anderen Weg ein. Zu lernen, Gefühle wahrzunehmen, auszudrücken und ins Lot zu bringen. In der Psychotherapie bemerken wir öfter, dass Menschen Gefühle über körperliche Signale kundtun, bevor ihnen diese bewusst sind. Wir nennen so etwas idiomotorische Signale. Das bedeutet, bei ihnen kommt eine motorische Bewegung von selbst. Jemand nestelt am Pullover und zeigt so, dass sich eine emotionale Spannung aufbaut. Die Atmung wird gepresst, weil die Angst zunimmt. Die Augen lichten sich, weil er sich freut. So etwas kann entstehen, wenn wir über den Körper das emotionale Erleben aktivieren. Eine letzte Fallgeschichte aus der Psychotherapie. Einem Patienten zittern die Beine, als er erregt wird, aber noch nicht weiß, warum. Ganz unwillkürlich formt sich dabei seine rechte Hand zu einer Faust. Darauf aufmerksam gemacht, sagt er nach einiger Zeit, er werde wütend. Aus der noch unspezifischen emotionalen Erregung war durch die Wahrnehmung des Körpersignals eine Emotion entstanden. Ich frage ihn, was ihm einfällt und welche Bewegungsimpulse er in seinem Körper verspürt. Er spürt den Drang, etwas hinter sich wegzuschlagen und erinnert sich nun gleichzeitig daran, wie er sich von seinem Bruder und ehemaligen Mitschülern gedemütigt und ihnen gegenüber klein gefühlt hatte. Er fühlt das, worüber er spricht, in seinem Körper. Wenn die Wahrnehmung für die Signale des Körpers offen ist, dann wissen wir, was wir fühlen. An den Zeichen des Körpers lässt sich das psychische Befinden lesen. Wer aufmerksam für seine körperlichen Empfindungen ist, der tut auch etwas dafür, sein emotionales Leben zu bereichern.